Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Kriminalfall aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute geht es nach Russland. Und dieses Mal hatte ich beim Recherchieren ein wenig Hilfe, denn viele der Quellen und Videos waren auf Russisch und da hat meine liebe Freundin Diana für mich die Übersetzerin gespielt. Vielen Dank dafür. Trotzdem möchte ich mich im Vorfeld für die Aussprache der russischen Wörter entschuldigen, aber ich gebe mein Bestes. Nun zum Fall. Anatoli Moskvin ist 45 Jahre alt und lebt in Nischni Nowgorod an der Wolga mit seinen Eltern in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Anatoli ist ein anerkannter Wissenschaftler, denn er ist ein Kelten- und Namensforscher und sehr bekannt in Fachkreisen. Zudem ist er auch Lehrer an Hochschulen und Autor zahlreicher Bücher. Außerdem schreibt er auch monatlich für ein Magazin, das den Namen Nekrolog trägt. Und das ist eine Zeitung, die über Verstorbene aus der Region und die Friedhöfe dort berichtet. Anatoli ist ein hochintelligenter Mann, er spricht 13 Sprachen und hat ein Faible für den Tod entwickelt. Manche Menschen, die ihn kennen, sagen, dass er gleichermaßen intelligent wie exzentrisch sei. Doch auch wenn der schrullige ältere Herr, der nie geheiratet hat, ein nach außen hin recht ruhiges und einsames Leben führte, sollte schon bald etwas ans Licht kommen, das ganz Russland das Fürchten lehren würde. Am 2. November 2011 wird Anatoli verhaftet und auf die Polizeiwache gebracht. Was die Polizei ihm vorwirft, lässt einen wirklich erschaudern. Aber fangen wir von vorne an. 1979 ist Anatoli 13 Jahre alt, als er auf dem Nachhauseweg von der Schule von einer Gruppe Männer in schwarzen Anzügen angesprochen wird. Sie versprechen ihm ein wenig Geld und einen Apfel, wenn er mit ihnen mitkommt. Gemeinsam geht Anatoli dann mit ihnen in Richtung des nahegelegenen Friedhofs. Dort findet gerade die Beerdigung der 11-jährigen Natascha statt. Der Sarg des Mädchens ist offen und Anatoli betrachtet leicht verängstigt das Kind, das einfach nur aussieht, als würde es schlafen. Die Männer in Schwarz zwingen Anatoli dann, Natascha einen Kuss auf die Stirn zu geben. Er küsst sie und gibt ihr noch einen Kuss und noch einen dritten. Anschließend steckt Nataschas Mutter einen Ehering an seinen Finger und einen weiteren Ring steckt sie ihrer toten Tochter an. Damit ist Anatoli nun mit einer Toten verheiratet. Nach diesem merkwürdigen Erlebnis geht Anatoli dann nach Hause, doch es verfolgt ihn in seinem Schlaf. In seinen Träumen besucht Natascha ihn jede Nacht und erzählt ihm von dunkler Magie. Er solle doch zum Friedhof zurückkehren. Irgendwann macht Anatoli das dann auch und daraufhin hören Nataschas Besuche auch kurzzeitig auf. Doch nach einiger Zeit kommt sie wieder in seine Träume zurück. Seine Eltern bringen Anatoli dann zu einem Arzt, doch dieser schiebt es einfach auf die Pubertät und gibt ihm einfach einige Medikamente mit, die ihm beim Schlafen helfen sollen. Doch immer und immer wieder sieht Anatoli Nataschas Gesicht. Und dies sollte der Anfang einer sehr bizarren Obsession werden. Eines Nachts, als Natascha wieder in seinem Traum erscheint, macht sie ihm einen Vorschlag. Sie will unbedingt, dass er ein Ritual mit schwarzer Magie durchführt und dazu benötigt Anatoli einen Zahn eines Mitschülers und wenn er das machen würde, dieses Ritual, würde Natascha ihn für immer und ewig in Ruhe lassen. Anatolis Aussage nach vollzieht er dann auch dieses Ritual mit dem Zahn. Es ist jedoch nicht genau bekannt, was genau dieses Ritual beinhaltete. Auf jeden Fall behauptet Anatoli dann, dass Natascha ihn daraufhin nie wieder besucht hat. Anatoli hatte immer Schwierigkeiten, Freunde zu finden und verbrachte die meiste Zeit seiner Kindheit alleine. Im späteren Verlauf seines Lebens schloss er ein Studium der keltischen Kulturen ab. Die Kelten glaubten fest daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und daher haben sie ihre Toten auch immer mit Waffen und Essen und Schmuck begraben. Die Druiden damals, also die Priester sozusagen dieser Zeit, haben gelehrt, dass die Seelen der Toten nach dem Sterben aus dem Körper austreten und eventuell auch in einen anderen, wie auch immer geformten Körper eintreten können. Anatoli ist wie besessen von dem Gedanken, dass Tote wiederbelebt werden können. Und durch sein Interesse an schwarzer Magie begeisterte er sich zusätzlich auch noch für einen Okkultismus, der sich mit Sexualmagie auseinandersetzt. Und Sexualmagie hat wohl nicht das Ziel, die Qualität des sexuellen Erlebnisses zu verbessern, sondern Sexualität als magische Quelle zu nutzen, um damit spezifische Ziele zu verwirklichen. Anatoli taucht in eine wirkliche Spirale der dunklen Fantasien ein und beginnt dann auch, tote Tiere vom Straßenrand aufzulesen und sie mit nach Hause zu nehmen. Und was er dort zu Hause mit diesen Tieren macht, ist nicht genau übermittelt. Bekannt ist nur, dass er mit Hilfe von diversen Ritualen versucht hat, sie wiederzubeleben. Doch irgendwann reichen ihm die Tiere nicht mehr. Und so beginnt er nach und nach alle Friedhöfe in der Umgebung zu besuchen. Stundenlang wandert er über die Friedhöfe und schaut sich die Grabsteine an. Er macht Rast auf einer Bank und geht dann wieder stundenlang zwischen den Gräbern hin und her. Teilweise über 30 Kilometer am Tag. In Russland ist es wohl normal, dass auch auf den Grabsteinen Bilder der Verstorbenen zu sehen sind. Das sieht dann so aus, dass oben auf dem Grabstein dann das Bild oder die Bilder, je nachdem, ob das ein Einzel- oder Familiengrab oder ähnliches ist, und darunter stehen dann der Name oder die Namen der Verstorbenen und darunter dann Geburts- und Todesdatum. Außerdem werden die allermeisten Gräber durch einen Zaun umrahmt und in manchen steht dann auch eine kleine Bank, auf denen die Angehörigen bei einem Besuch dann Platz nehmen und sich auch häufig eine längere Zeit dort aufhalten. Anatoli eignet sich ein immenses Wissen darüber an, wer wo auf welchem Friedhof begraben ist. Und das nicht nur auf einem oder zwei Friedhöfen, sondern Anatoli besucht insgesamt 752 Friedhöfe. Er wird von ihnen wie magisch angezogen und seine Obsession wird immer drastischer und er beginnt dann auch, die Nächte auf den Friedhöfen zu verbringen. Er legt sich zum Schlafen auf das Grab eines Verstorbenen und berichtet dann auch später, dass er so mit den Toten kommunizieren konnte. Um sich den Toten noch näher zu fühlen und Kontakt zu ihnen aufzunehmen, trinkt er regelmäßig aus Pfützen, die sich auf und um die Gräber bilden. Er rutscht immer weiter in den Gedanken hinein, dass er die Leichen wieder zum Leben erwecken könne. Einmal legt er sich auch in einen Sarg, der dort schon vorbereitet auf dem Friedhof steht, weil am nächsten Tag jemand beerdigt werden sollte. Anfang 2009 sind die Bewohner von Nischni Nowgorod und der Umgebung aufgebracht. Denn immer wieder entdecken Angehörige auf Friedhöfen, dass die Gräber ihrer Liebsten verwüstet oder gar komplett ausgehoben wurden. Immer wieder fehlen die Leichen aus den Särgen. Damit beginnt eine zweijährige intensive Suche nach dem Täter, der Leichen vom Friedhof stiehlt. 2011 dann wird Anatoli festgenommen und die Ermittler durchsuchen die Wohnung, in der er mit seinen Eltern lebt. Und auf was die Ermittler dort stoßen, ist wohl einmalig in der Geschichte Russlands. Insgesamt ist die Dreizimmerwohnung extrem chaotisch. Doch in Anatolis Zimmer herrscht so eine Unordnung, dass man kaum den Boden erkennen kann. Zudem stinkt es in der ganzen Wohnung faulig. Und in Anatolis Zimmer finden die Beamten mehrere lebensgroße Puppen vor. Anatolis Eltern sagen aus, dass er ein Faible dafür hatte, diese Puppen selber zu basteln und dass das sein größtes Hobby war. Was die Eltern nicht wussten, das waren überhaupt keine Puppen. Insgesamt werden, je nach Quelle, 26 bis 29 von diesen Puppen in der Wohnung und in der Garage entdeckt. Alle Puppen sind hübsch angezogen, sie sind geschminkt und es sind ausschließlich weibliche Puppen. Sie sitzen auf dem Bett, auf Büchern, auf Papierstapeln und eine Puppe sitzt auch immer im Wohnzimmer. Diese Puppe heißt Mascha und Mascha sitzt jeden Abend in dem gleichen Raum, in dem auch Anatolis Eltern sich jeden Abend gemeinsam Filme ansehen. Als die Ermittler die Puppen dann untersuchen, merken sie sehr schnell, dass Anatoli sich hier nicht Puppen aus Pappmaché oder so gebastelt hat, sondern dass es menschliche Überreste sind. Alle. Die Leichen, die über die Jahre von den Friedhöfen verschwanden, sind hier in dieser kleinen, unauffälligen Wohnung gesammelt worden. Anatoli sagt aus, dass er sie auf deren Gräbern liegend um Einverständnis gebeten hatte, dass er sie mit nach Hause nehmen darf. Anfangs habe er nur auf den Gräbern geschlafen und das hat er nach eigenen Aussagen ungefähr 20 Jahre lang gemacht. Doch später haben seine Knochen das wohl nicht mehr richtig mitgemacht und so hat er dann die Leichen ausgegraben und sie mit in sein Kinderzimmer genommen. Er dachte, dass sie vielleicht lieber mit ihm sprechen wollen, wenn er ihnen ein sicheres und warmes Zuhause bietet. Nachdem er die Leichen ausgegraben hatte, übte er fleißig an Techniken, die Leichen zu konservieren. Er trocknete sie mit einer Kombination aus Salz und Backpulver. Bis sie vollständig konserviert waren, versteckte er sie auf abgelegenen Orten auf und um den Friedhof herum. Dann erst nahm er sie mit nach Hause und zog ihnen Kleidung an, die er am Straßenrand oder auch in Mülltonnen gefunden hat. Er sammelte hübsche Schuhe, Röcke und Strumpfhosen für seine Puppen. Angeblich waren alle Leichen, die er mitnahm, die von Mädchen und jungen Frauen im Alter von etwa 5 bis 25 Jahren. Das variiert aber je Quelle. Zu Hause bastelte er dann mit verschiedensten Techniken, zum Beispiel mit Wachs, die Gesichter der Toten nach, schminkte sie und setzte ihnen Perücken auf. Bei manchen Leichen rekonstruierte er das Gesicht mit Zeitungspapier, welches er dann angemalt hat. Anatoli glaubte fest daran, dass die Leichen wieder zum Leben erweckt werden könnten, wenn sie sich wieder wohl in ihren sterblichen Überresten fühlen. Einer Leiche hatte er sogar den Kopf eines Teddybären aufgesetzt. Und so lebte er über Jahre hinweg mit all diesen toten Frauen und Mädchen in seinem Zimmer. Er hat den jüngeren Puppen auch regelmäßig Geschichten aus Kinderbüchern vorgelesen. Die älteren Puppen ließ er auch ab und an mal einen Trickfilm im Fernsehen schauen. Außerdem hatte er auch einen Kalender in seinem Zimmer hängen, auf dem er jeden einzelnen Geburtstag all seiner Puppen ankreuzte. Und wenn es dann wieder soweit war und eine der Puppen Geburtstag hatte, dann machte er sie besonders schick, sang Lieder vor und feierte. Er sagt hinterher auch aus, dass er sich viel mit den Puppen unterhielt und dass sie ihm wohl auch geantwortet haben. Und wenn er sich mit einer Puppe ein bisschen zerstritten hatte, dann wanderte diese Puppe in die Garage, dann durfte sie nicht mehr in seinem Zimmer bleiben. Als die Ermittler dann nach der Tatortsicherung die Leichen aus der Wohnung schaffen wollten, hoben sie die erste Leiche an und dabei ertönte dann plötzlich Musik aus dem Körper. Und das nicht nur bei einer der Puppen, sondern bei allen. Anatoli hatte tatsächlich in jeden einzelnen Brustkorb eine Musikspieldose eingesetzt, damit er das Gefühl hatte, dass sie ein bisschen mehr mit ihm kommunizieren, wenn er sie bewegt oder berührt. Anzeichen dafür, dass Anatoli die Leichen sexuell missbraucht hat, gibt es nicht. Und man geht davon aus, dass er die Puppen als Kinderersatz angesehen hat und deswegen auch so in Anführungszeichen liebevoll mit ihnen umgegangen ist. Er erzählt auch, dass er es bereut hat, dass er nie Vater geworden ist und hat wohl auch angeblich vor einigen Jahren versucht, ein Kind zu adoptieren, doch das scheiterte. Anatoli wird dann wegen Grab- und Leichenschändung zu 5 Jahren Haft verurteilt. Und natürlich wird er auch einem psychologischen Gutachten unterzogen und das sagt dann aus, dass er unter paranoider Schizophrenie leidet. Aufgrund dessen kommt er auch nicht in ein Gefängnis, sondern muss in eine psychiatrische Klinik. Es gibt auch ein kurzes Interview mit Anatoli und auch das hat meine Freundin Diana für uns übersetzt und das werde ich euch nun in Auszügen einmal vorlesen und das ist wirklich, wirklich interessant. Anatoli, ich bin Spezialist der Pentalogie und ich bin künstlerisch begabt. Schon die Druiden haben sich in ihrer Kultur viel mit Toten verständigt. Sie legten sich auf Gräber und schliefen dort ein. Genauso wie einige Völker in Jakutien. Ich habe mich dafür interessiert und fing an, auch auf Gräbern zu schlafen. Auf Gräbern der Kinder, die mich interessierten. Ich habe ihre Seele gespürt. Das habe ich 20 Jahre gemacht und herausgefunden, dass die Seelen dieser Kinder zu mir kommen. Nicht auf allen Gräbern konnte ich gleich gut schlafen, also suchte ich mir die bequemsten. Für meine Tests und Experimente brauchte ich immer mehr Kinder, weil die Seelen nur an Wabentagen zu mir sprachen, habe ich angefangen, die Kinder mit nach Hause zu nehmen und sie bei mir zu lagern. Niemand wusste davon. Daraufhin wird Anatoli dann gefragt, was er mit den Kindern gemacht hat, und er antwortet: Ich habe mit ihnen geredet. Wir hatten unsere eigene Sprache, unsere eigenen Lieder, unsere eigenen Feste. Und wenn man ihn darauf ansprach, dass er so viele Leichen bei sich zu Hause hatte, sagte er: Nicht Leichen, nicht Leichen, es sind Körper. Für mich sind es Körper. Ich hatte meine Lieblingskinder, sie wohnten bei mir zu Hause, die anderen in der Garage. Wenn mich ein Kind extrem wütend gemacht hat, habe ich es wieder eingegraben. Ich habe nichts zerstört, ich war sehr vorsichtig. Ich habe vor den Kindern nicht einmal geflucht. Ich war sehr einsam, vor allem als meine Eltern weg waren. Ich habe den Kindern Märchen und Lieder vorgespielt. Ich habe mit ihnen gegessen und gesprochen. Wir haben auf Trickfilme geschaut. Ich habe mir vorgestellt, sie wären echt. Ich habe das gemacht, was ich auch mit echten Kindern getan hätte. Ich stellte Fragen und beantwortete sie selbst. Ich fragte, ob sie essen wollen. Ich habe mit ihnen gesungen. Ich dachte, sie wären echt. In diesem Interview sagt Anatolia, dass er sich sehr einsam gefühlt hat, gerade als seine Eltern weg waren. Und es war nämlich so, dass seine Eltern immer nur ein halbes Jahr in der Wohnung wohnten und den Rest des Jahres unterwegs waren. Daher behaupten sie dann auch, dass sie nichts davon mitbekommen haben, was Anatoli dort getrieben hat. Aber alleine dem Geruch wohl in der Wohnung nachzuurteilen, hätte doch wenigstens eins der Elternteile Verdacht schöpfen können. Anatoli wusste auch die ganze Zeit, dass das, was er tut, nicht rechtens ist und dass er damit Straftaten begeht, aber er konnte wohl dem Drang einfach nicht widerstehen. Es gibt auch mehrere Fotos von der Wohnung und auch von den Puppen. Und die werde ich euch natürlich bei Instagram hochladen im Laufe der Woche. Aber das ist auch wirklich nichts für schwache Gemüter. Wie immer bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen und Gedanken zu diesem Fall. Dieses Mal gab es ja keinen Mord, aber ich fand die Geschichte um Anatoli Moskwin wirklich richtig gruselig und ich dachte, die passt vielleicht gut in die Spooky Season im Oktober. Außerdem ist es heute auch wieder eine kürzere Folge, was zum einen an dem Material liegt. Es gab nicht so viele Quellen und zum zweiten auch daran, dass bei mir im Moment Klausurenphase ist und ja, deswegen heute wieder eine kürzere Folge. Nächste Woche gibt es wieder eine längere, versprochen. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ihr dürft mir wie immer gerne Fragen, Feedback und Vorschläge für die nächsten Fälle bei Instagram, Schattenseiten-Podcast schicken. Darüber freue ich mich wirklich jedes Mal sehr. Und habt eine schöne Woche und passt gut auf euch auf.